Hallo, liebe Menschen. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres eher unregelmäßig erscheinenden News-Formats, in dem wir darüber reden wollen, was an Rollenspielmaterial so 2026 erscheinen soll und was unsere Highlights von 2025 waren. Wir machen verschiedenste Formate, was euch vielleicht bekannt ist, wenn ihr Orgenspalter TV verfolgt, mit Rezensionen und dergleichen. Aber das hier ist wirklich einfach ein, wir versuchen up-to-date zu bleiben. Und wir haben das letztes Jahr, glaube ich, erst angefangen in dieser Form und machen es auch nicht so regelmäßig, wie man vielleicht könnte. Und das ist ein Versuch, wieder mehr die Sachen hervorzuheben, die herauskommen oder die gerade wichtig sind in der Szene, nachdem wir eine ganze Weile das über Crowdfunding und so etwas verfolgt haben, aber uns davon wegorientieren wollten, aus verschiedenen Gründen. Aber mehr müssen wir, glaube ich, gar nicht dazu sagen, was das hier ist. Es ist relativ selbsterklärend. Es sind News über Rollenspiel. Und diesmal geht es um den Wechsel von 2025 zu 2026. Und hallo Nico.
Hallo Maggie. Und ich war der weg wollte von dem Crowdfunding-Format, weil es mir zu werblich wurde, ganz einfach. Also ich hatte das Gefühl, entweder ist es werblich oder wir wissen gar nicht, was wir empfehlen, ob das überhaupt die Forschungslorbeeren verdient oder nicht. Und es war halt einfach Standard. Und ich wollte nicht diese PR-Maschine weiter betreiben und die ganze FOMO anheizen. Und normalerweise ist unser News-Format ein Podcast, aber das ist jetzt auch mal ein Bild, weil wir uns dachten, das ist relevant genug, um es auch auf YouTube zu packen. Und wir fangen damit an, dass wir aber erstmal drüber reden, wie das letzte Jahr so war. Wir hatten einen Jahresrückblick auf Patreon, aber wir hatten keinen öffentlichen, wo wir gesagt haben, was waren denn die Highlights des Jahres 2025 aus Nerd-Sicht für uns. Und da wollte ich dich erstmal fragen, bevor wir zum Ausblick auf 26 kommen, was war denn das coolste Produkt, das du 2025 in der Hand hattest?
Für mich war das Die-RPG. Mhm. Also Die wie Würfel und wie Sterben.
Ja.
Das wir ja auch schon Test gespielt haben. Und das absolut für mich alle Dinge, die Mairi mag, Kästchen angekreuzt hat in seinem Design-Brief. Und dann auch noch gut geschrieben und toll bebildet ist. Einfach ein super Produkt und ein Spiel, das exakt meinem Geschmack entspricht.
Daher basiert auf einem Comic ursprünglich und es geht darum, dass man Leute spielt, die eine Rollenspielrunde spielen, nachdem sie 20 Jahre lang nicht Rollenspiele gespielt haben und dann in die Welt gesogen werden, so Jumanji-mäßig oder wie in der alten D&D-Zeichentrickserie oder...
Es ist ein bisschen Jumanji, aber die Welt, in die du reingezogen wirst, ist ein bösartiger Gott, der deine Fantasie frisst und möchte, dass du für immer dort bleibst.
Und das gibt's schon länger, aber es gab's jetzt dieses Jahr auf Deutsch neu und du hast dir, glaube ich, der Übersetzung, die bei Screen rauskam, auch 9 Punkte gegeben, weil es eine gute Übersetzung ist.
Ja, das Buch ist nicht einfach zu übersetzen, finde ich. Und also ich habe nicht jedes einzelne Wort in der deutschen Übersetzung gelesen. Was ich mache normalerweise ist, dass ich mehrere Teile am Stück lese und dann noch Proben an einzelnen Punkten mache, von denen ich mir denke, dass sie schwierig sein könnten und dann noch Zufallsdinge, einfach zufällig Seiten aufschlage zusätzlich. Und alles davon hat mir gut gefallen.
Also du kannst nicht garantieren, dass da irgendwo ein Absatz drin ist, der katastrophal übersetzt ist. Aber wir gehen davon aus, dass nicht. Für mich war ein Highlight, wie jedes Jahr ein Highlight, das neue The One Ring Quellenbuch. Mhm. Das war letztes Jahr Moria und dieses Jahr war es das Elbenbuch. Ich will mal Elfenbuch sagen, weil ich immer vergesse, wie das übersetzt wird. Aber es ist das Elbenbuch. Realms of the Three Rings. Und das hat eigentlich gar nicht so viel spielerischen Mehrwert wie der Moria-Band. Aber es ist einfach wahnsinnig schön gewesen, das zu lesen. Und die Welt erweitert zu bekommen, die ja doch jenseits der Plotschienen in den Büchern nur sehr vage ausgearbeitet ist. Und da mal zu sehen, ist ja nicht kanonisch, ne? Also zu sehen, was ist eigentlich Lindon, wer lebt da, was gibt's da für Städte und sowas und wie genau ist jetzt Bruchtal aufgebaut und ein paar schöne Abenteuervorschläge dazu. Damit hatte ich viel Spaß.
Du sagtest ja, wie fast immer, eins der The One Ring Bücher, die sind immer sehr schön.
Ja.
Dann ein weiteres Highlight von mir, eher ein Erzählspiel von System Matters auf Deutsch herausgebracht, Thousand Year Old Vampire. Mhm. Muss ich auch mal wieder weiterspielen im Stream, aber das hat mir so viel Spaß gemacht, da mit ein bisschen Input vom Stream, aber mit mir selbst die Geschichte von einem Vampir zu erzählen, der über die Zeit hinweg wieder ganz viel vergisst, weil sein Geist nicht so viel fassen kann, wie ein unsterbliches Leben dann umfasst. Mhm. Und wie sich dieser Charakter inzwischen verändert hat und was er von der Welt und sich selbst glaubt und was er vergessen hat, das ist so faszinierend. Ein richtig gutes Spiel.
Weil wir gerade bei Solo-Sachen sind. Ich hatte noch was ausgegraben. Das ist, glaube ich, gar nicht dieses Jahr erschienen, sondern schon älter. Und es ist auch sehr Indie. Das ist ein Abenteuerspielbuch, das heißt What Lies Beneath. Und das haben wir abwechselnd gespielt und dann, wie Magis bei Stay Forever manchmal macht, im Podcast darüber gesprochen, was wir da so erlebt haben. Und ich hatte damit wahnsinnig viel Spaß, obwohl das narrativ eher dünn ist. Mhm. Aber es hat bizarre Mechanismen mit Würfelschnipsen und Mathe-Rätsel und sowas. Und obwohl es nur irgendwie 280 Abschnitte hat, 240 sogar nur, haben wir da echt ewig lang dran gespielt und spielen immer noch dran, weil es immer noch was gibt, was wir noch rausfinden wollen. Es ist ein Legacy-Solo. Das heißt, das verlangt von dir, dass du stirbst und es dann nochmal von vorne anfängst mit den XP, die du behalten darfst aus dem ersten Run oder siebten Run oder sowas.
Ja. Ja. Also ein bisschen wie ein Roguelike, nur ohne dass es zufallsgeneriert wird.
Genau, ja. Der Zufall kommt nur durch unser Würfelpech.
Ja.
Ja. Da, du hattest noch viel Spaß mit Land of Eam dieses Jahr, oder?
Land of Eam war auch ein ganz großer Favorit von mir, weil es so unglaublich putzig ist und so ein cooles Setting hat. Land of Eam, da sind Menschen selten und man spielt ansonsten lauter schräges Viehzeug, das auch zum guten Teil aus der Muppet Show sein könnte. Mhm. Das spricht mich immer schon sehr an. Die in einer Welt, die in der Industrialisierung sich befindet, in einer Fantasy-Welt in der Industrialisierung durch die Gegend ziehen und Abenteuer bestehen. Und es ist alles irgendwie quirky und knuffig und die Illustrationen sind toll. Und es basiert wohl auch auf einem Webcomic.
Okay, den du aber nicht kennst.
Nee, den kenne ich nicht, aber das Spiel hat es mir angetan. Ich habe den Webcomic, habe ich auf eine To-Be-Read-Liste von mir gesetzt, aber ich bin noch nicht dazu
gekommen. Wollte gerade fragen, wäre das nicht, also bist du da nicht sofort losgezogen und hast diesen Webcomic gesucht?
Ich habe ihn mir markiert.
Okay.
Aber dann habe ich ihn wieder vergessen. So ist das nun mal.
Ich muss natürlich was nennen, was wir selber gemacht haben. Dieses Jahr kam die Starterbox für Myrannor 5e raus. Mhm. Und da haben wir zusammen das Abenteuer für geschrieben. Wir haben nicht die ganze Starterbox gemacht. Das war vor allem der Eika vom Oberg Verlag. Weil die ja auch sehr stark mit Regeln arbeitet. Und wir sind nicht so die, also sind natürlich die in die Regeln, die sind kein Problem, aber wir sind ja keine Regeldesigner, beziehungsweise haben da keine Lust drauf. Aber wir durften ein Abenteuer schreiben, das Einsteigende abholt und nach Myrannor führt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit dem finalen Produkt. Du auch?
Ja.
Nein?
Schreiben macht immer eine Weile Spaß und dann nicht mehr. Und dann ist man froh, wenn man es abgegeben hat.
Es macht dir so lange Spaß, bis jemand sagt, jetzt mach's mal fertig und gib's her.
Oder sagt, das ist aber so nicht fertig. Und so kann man das nicht abgeben.
Das ist dann mein Job, dass ich sage, okay, dann... Vielleicht sollte ich es formulieren mit, das kann man aber vielleicht noch ein bisschen runder machen, wenn wir hier noch eine Szene einbauen und hier eine Zufallstabelle. Und
ja, aber es hat insofern Spaß gemacht, als dass Myrannor mir immer noch sehr am Herzen liegt. Und zumindest mir dann noch einen kleinen Teil dazu beigetragen zu haben.
Das ist halt so ein bisschen das, was traurig ist, wenn man für das Stiefkind schreibt, weil man es so sehr liebt und nicht für Aventurien, dass man dann halt eine viel kleinere Zielgruppe hat und man freut sich über jedes bisschen Feedback dazu, egal wie es aussieht. Es kamen noch andere Starterboxen für 5e dieses Jahr raus, die vielleicht ein bisschen bekannter sind und mehr Feedback bekommen werden, mit denen ich auch sehr zufrieden war, obwohl wir damit nichts zu tun hatten, professionell, nämlich einfach das, die neue D&D Starterbox Heroes of the Borderlands und die Stranger Things Starterbox.
Die Hellfire Club
Box. Genau, und ich finde beide super. Und du?
Die Hellfire Club Box habe ich mir ja nur oberflächlich angeschaut. Mhm. Die hast du dich mehr reingearbeitet, aber die Sachen, die du mir gezeigt hast, fand ich sehr charmant, wie eben die Sachen aus der realen Welt der Serie, die reale Welt der Serie, ja. Ihr wisst, was ich meine,
klar,
dann da in Abenteuer umgearbeitet wurden und dass man die Orte und die Dinge wiedererkennt. Und die andere Box ist einfach wirklich sehr schön designt, um wiederum Einsteigende abzuholen mit den Charakteren, die man sich aus Karten zusammenstellt. Das ist eine Vorgehensweise, die wir selber ja mal vorgeschlagen und entwickelt hatten für ein alternatives das schwarze Auge-System. Mhm. Und ich stehe immer noch dahinter, dass das eine gute Art und Weise ist, wenn Leute das erste Mal sich einen Charakter machen, einem das vor Augen zu führen, wie das funktioniert. Dass man das wirklich hinlegen und kombinieren kann und dann weiß, so funktioniert das.
Klasse, Hintergrund, Ausrüstung.
Genau.
Ja, das ist mag ich. Sehr plastisch, du weißt halt, was du hast. Es ist anfassbar, es ist natürlich brettspieliger. Und ich glaube wirklich, dass diese Borderlands-Box, nicht zu wechseln mit dem Borderlands-Rollenspiel, dass die Leute, die vom Brettspiel kommen, sehr gut abholt. Man könnte aber trotzdem überfordert sein mit dem Leiten des Abenteuers, da gibt sie ein bisschen wenig an die Hand. Aber ich glaube, dass wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, dass das funktioniert. Während die Stranger Things-Box ja wirklich für Leute ist, die die Serie mögen und darüber zu D&D kommen. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Beziehungsweise Leute, die halt vielleicht schon mal D&D gespielt haben und jetzt Oldschool-Feeling haben wollen. Für die ist das, das die bessere Box. Und ich hoffe, dass es mehr solcher Boxen geben wird, weil früher war ja D&D ein Spiel, das oft in Boxen kam und auch in Kampagnenboxen. Mhm. Und dann hast du so Handouts und mehrere Abenteuer. Und das macht mir viel mehr Spaß, als 300 Seiten Folianten durcharbeiten zu müssen.
Ja, die Boxen sind irgendwann zwischendurch verschwunden. Das war einfach so eine Mode, dass es alles in einem Buch sein musste, weil man den Kram nicht rumfliegen haben will. Und es geht jetzt wieder zurück.
Ja. Box ist in der Herstellung natürlich mit den ganzen Bestandteilen viel teurer. Aber in Deutschland hat sie natürlich auch Vorteile wegen der Buchpreisbindung, die dann wegfällt und so. Ja, findest du weit. Ich wünsche mir mehr Boxen. Und ob die Hellfire-Box auf Deutsch kommt, weiß ich leider nicht. Ich weiß nur, dass die Borderlands-Box auf Deutsch kommt. Das wird im Chat gerade gefragt.
Ja. Da hieß es sogar schon ungefähr wann.
Es wird auch gefragt, in welcher Größenordnung diese Myrrhoner Starterboxen erschienen sind. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Und die Borderlands-Box soll im März schon kommen, wenn ich mich nicht täusche.
Ich hatte März, April im Kopf, ja.
Was haben wir noch? Du hast, glaube ich, auch viel Spaß gehabt mit Otherscape dieses Jahr, oder? Das kam auf Deutsch raus.
Ich mag das Setting sehr und die Art und Weise, wie die Charaktere da gemacht werden. Deswegen spricht es mich an. Das von Son of Oak Studios, das eins der Geschwisterspiele zu City of Mist. Es gibt noch Legends of the Mist, die Fantasy-Variante, aber das hier gibt's jetzt auch schon auf Deutsch. Und das ist im Grunde das Cyberpunk-Spiel. Aber das heißt nicht, dass die übernatürlichen Dinge verschwinden, nur dass mehr Optionen aufgemacht werden, aus denen sich ein Charakter zusammensetzt. Die sind ja mit verschiedenen Power-Tags dann ausgerüstet, die ihr Leben und ihre Fähigkeiten abbilden. Und die können eben hier technologischer Natur sein und übernatürlicher Natur sein. Ja, also ein cooles Spiel. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon Test gespielt habe.
In Chat, du warst auch bei der Runde nicht dabei. Aber ich dachte, du hättest es irgendwann mal gespielt. Aber das City of Mist schon mehrfach gespielt.
City of Mist habe ich schon mehrfach gespielt, sowohl geleitet als auch mitgespielt.
Aber das ist ja sehr ähnlich.
Sehr ähnlich, ja.
Das hier muss noch rezensiert werden. Das haben wir schon seit der Spielemesse hier rumliegen. Und es wird mal Zeit. Alien Evolved bist du gerade am Lesen. Also die zweite Regelausgabe des Alien-Rollenspiels. Die liegt auch hier.
Da sind wir wieder bei Boxen. Die Boxen von Free League sind meistens toll und gerade die von ihren Science-Fiction-Spielen werden gerade immer besser. Also wir sind große Fans von Blade Runner-Spielen, das in unglaublich tollen Boxen herauskommt. Und die Alien-Boxen sind jetzt auch schon wieder sehr sexy, die neuen. Unter anderem mit Miniaturen.
Ja, da ist eine Miniatur drin.
Und die ist schon ein Zeichen dafür, dass ein bisschen der Schwerpunkt sich noch verändert hat. Es gibt bei Alien ja auch den sogenannten Stealth-Modus, wo die Spielenden ihre Marker und oder Figürchen auf einer Karte bewegen und die Spielleitung heimlich auf ihrer eigenen Karte festlegt, wo die Aliens oder andere NSCs gerade unterwegs sind, während man Katz und Maus spielt und sich langsam bewegt. Und das ist ein bisschen sauberer ausformuliert und es ist auch alles etwas mehr verregelt worden mit den Überlebenstechniken. Also es gab immer schon dieses, du kannst ersticken und Strahlung bekommen und dergleichen, aber wie das runtergezählt wird und dass der Schwerpunkt da mehr drauf ist, das hat sich noch ein bisschen verlagert. Also es ist noch mehr ein Survival-Spiel auch geworden.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das so mag. Mal gucken, ich bin gespannt. Ich mochte die alte Version sehr gern. Wir haben sie öfter mal, ich glaube, sie haben dreimal im Stream gespielt oder viermal.
Also es hat sich nicht viel Grundlegendes verändert. Bisher, ich bin noch nicht durch, muss man dazu sagen, durch das Regelwerk. Aber von dem, was ich bisher gelesen habe, haben sich wenig grundlegende Dinge verändert. Das heißt, du wirst dich auch wieder einfinden. Und ob man jetzt den Schwerpunkt, der im Regelwerk mehr auf Stealth Mode und auf Survival ist, dann ja in der einzelnen Session abbildet, ist ja noch eine andere Frage.
Ja, klar, natürlich. Und es sind ja auch wieder so cinematische Abenteuer rausgekommen. Eins hast du ja auch schon hier. Und die bei Blade Runner waren ja unfassbar gut. Ich gehe davon aus, dass das noch besser ist. Es muss noch besser sein.
Nein, es ist anders auf jeden Fall. In dem Abenteuer spielt der Stealth Mode tatsächlich zwischendurch eine wichtige Rolle und vor allen Dingen das Erkunden von einem Ort. Aber da sind eine Menge coole Horrormomente drin, wenn man sich da umschaut. Also das könnte sehr interessant werden, das zu leiten.
Auch ein paar Sachen, die dieses Jahr rauskamen, die ich sehr spannend fand, ist zum Beispiel, das liegt hier gar nicht, dass die letzte, die Anthologie Dragon Delves, war ich sehr begeistert von. Das ist eine der besten Anthologien, auch vor allem, weil sie auf Abenteuer setzt, die nicht kampflastig sind, beziehungsweise die man auch konfliktfrei spielen kann und Teile davon sogar nur zu zweit, also extra mit einem Modus, um sie als Pärchen zu spielen sozusagen. Und Candela Obscura kam dieses Jahr auf Deutsch raus. Mhm. Hast du auch schon mehrfach geleitet jetzt? Ist aber jetzt nicht der große Impact gewesen, habe ich das Gefühl. Also alle, die von dem Verlag Spiele haben wollen, wollen Deckerhard haben, habe ich das Gefühl.
Das kann sein, ja. Also Candela Obscura ist zugegeben ja auch relativ nischig. Mhm. Es, viele Leute haben ja immer gesagt, das ist im Grunde Cthulhu. Ist es aber nicht. Ist es noch ein spezielleres Setting, in dem es dann in seiner eigenen steampunkigen Fantasy-Welt beziehungsweise elektropunkigen Fantasy-Welt spielt. Es funktioniert gut und die Grundthemen, die da drin verarbeitet sind, die sprechen mich auch an. Aber wie gesagt, es ist speziell.
Wir haben gesagt, am ehesten ist es wie Opus Anima von Felix Lötzikert.
Ja, ne? Aber das, also, wie viele Leute kennen das?
Das ist sehr nischig. Aber ich glaube, bei unseren ZuschauerInnen kennen das schon ein paar Leute. Hm. Vor allem, weil es ja auch Comics dazu gibt.
Und, ja.
Ja. Aber gut, eine Sache, die ich noch hervorheben möchte, obwohl wir sie gar nicht selber gelesen haben. Ibi hat darüber geschwärmt, ist die Zwergenkampagne für DSA, die aktuelle Brandans Pakt, weil das mal wieder Metaplot ist und High Fantasy und Action und große Gefühle und sowas. Also alles, was sie beschrieben hat, klang super und wie was ich vielleicht mal spielen wollen würde eines Tages, wenn wir die Zeit dafür jemals finden.
Okay.
Ansonsten haben wir bestimmt Sachen vergessen, aber das sind so die Highlights, die mir wieder eingefallen sind.
Ich bin gerade überlegen, ob die eine Blade Runner Box nicht noch jetzt 25 rauskam.
Ich glaube, die ist schon älter.
Die ist schon älter.
Also ich habe auch noch mal unsere Late Night Show, Wikipedia, wir haben ein Wiki, das von unseren tollen Patrons betreut wird, vor allem von Heide Dern. Und die ist da nicht drin gewesen für dieses Jahr. Die müssten wir letztes Jahr rezensiert haben. Hm. Vielleicht haben wir sie dieses Jahr noch gespielt, aber ich weiß es nicht mehr genau.
Was Candela Obscura angeht, im Chat heißt es auch gerade, dass viele, also zumindest eine Person, und die steht wahrscheinlich auch für mehrere andere, nicht damit gerechnet haben, dass es übersetzt wird und es sich schon auf Englisch geholt haben.
Ja. Es ist immer schwer vorherzusagen, was ins Deutsche übersetzt wird. Ne? Ich meine, es sind ja im Endeffekt von all den Sachen, die rauskommen, wie viel Prozent werden überhaupt übersetzt? Ein Viertel?
Das kann ich nicht sagen, ich habe auch nicht einen ausreichend umfassenden Überblick darüber, was tatsächlich alles international rauskommt, weil es so viel ist inzwischen, dass man sich nur auf seinen eigenen Bereich irgendwie spezialisieren kann und dann die Leute, die sich auf andere Bereiche spezialisiert haben, fragt, was denn da so passiert.
Wenn wir noch ein Crowdfunding-Format hätten, ja, dann wüssten wir das. Aber ehrlich gesagt, es war auch immer viel Arbeit, das zu recherchieren und wir machen so viel Kram inzwischen. Wir könnten ein ganz billiges Crowdfunding-Format machen, indem wir einfach live streamen, wie wir durch Kickstarter scrollen und dann zusammen mit dem Chat drüber reden, was wir da finden. Aber ob das so unterhaltsam ist.
Das klingt nach der Art von Content, die auf Twitch sehr viel gemacht wird.
Auf Twitch würde das funktionieren, ja. Videospiele und Filme oder Serien. Was ist denn dein Spiel des Jahres 2025? Ich kenne die Antwort natürlich und niemand wird sie überraschen. Aber es ist
wahrscheinlich immer noch Claire Obscura.
Donkey Kong Bonanza.
Ich hatte mit mehreren Dingen Claire Spaß Obscura 2025. Natürlich. Claire Obscura. Ich habe auch 2025 noch Dragon Age The Veilguard gespielt, auch wenn es 2024 rauskam, weil ich es über Neujahr gespielt habe.
Ah, okay.
Und hatte auch damit Spaß. Ich bin da in der Minderzahl, ich weiß. Und ja, Claire Obscura ist halt eben nicht nur für mich ein überraschendes Ding gewesen, weil es angenehm anders ist.
Würde dir Claire Obscura einer Person empfehlen, die Baldur's Gate 3 nicht mag?
Das ist, das sind jetzt zwei Kriterien, die schwer miteinander übereinzubringen sind. Ich würde Claire Obscura einer Person empfehlen, die klassische JRPGs durchaus mag und verworrene, vielschichtige Stories, wie zum Final Fantasies gerne machen, zum Beispiel. Die sind ein ganz klares Vorbild davon. Und die aber durchaus noch eine Reaktionszeit haben. Ich habe mir sehr schwer getan, weil Claire Obscura sagt, hallo, ich bin ein rundenbasiertes Spiel und dann muss man extrem schnell reagieren und die Angriffe der Feinde ausweichen oder sie parieren. Ansonsten ist man häufig mit ein, zwei Hits tot. Also lasst euch nicht reinlegen, so wie ich, und denkt, das wird einfach.
Kyle Parker schreibt was sehr Schlaues. Claire Obscura ist Final Fantasy VII und Elden Ring haben ein Kind. Das ist, denke ich,
das genau, fasst das ganz gut zusammen.
Also das Remake von Final Fantasy VII am ehesten, ne? Weil es ist ja auch schon mit...
Ja. Ein Remake von Final Fantasy VII und Elden Ring haben ein französisches Kind, ein sehr französisches Kind.
Mein Spiel des Jahres ist, glaube ich, immer noch Indiana Jones and the Great Circle, das schon 2024 rauskam. Und ich habe es auch 2024 durchgespielt, innerhalb von einer halben Woche, weil ich sehr großer Indiana Jones-Fan bin. Aber das Add-on kam dieses Jahr raus. das man an einem Tag durchspielen konnte, leider. Das war sehr, sehr kurz, aber war ein guter Tag, sagen wir so. Und natürlich können wir über Switch 2 reden, mit der man auch sehr viel Spaß haben kann.
Ja.
Aber es ist auch die Frage, ob man Nintendo unterstützen möchte für ihre Preispolitik. Aber das muss jeder selber wissen.
Oh, stimmt. Zwei Spiele, mit denen ich auch sehr viel Spaß hatte auf der Switch, waren, wie heißt das, irgendwas Antiquities? Strange Antiquities?
Mhm. Nee. Das hat einen großen Eindruck hinterlassen, offensichtlich.
Der Titel, ich verwechsel immer den Titel, aber es sind Rätselspiele, zwei verschiedene, einmal über einen Laden, der übernatürliche Pflanzen verkauft und ein Laden, der übernatürliche Pflanzen verkauft, so gehört die Betonung, und ein Laden, der Amulette und andere übernatürliche Gegenstände, also wirklich physisch so hergestellte Artefakte verkauft. Strange Antiquities meine ich. Und da hatte ich sehr viel Spaß mit, weil man da ganz viel selber kombinieren und rausfinden muss und aber trotzdem nicht fies abgestraft wird, wenn man ein Rätsel falsch gelöst hat, sondern relativ harmlos abgestraft wird und weitermachen kann und die gesamte Story mit diesen Mechanismen, diesen Rätselmechanismen funktioniert.
Ich habe noch ein Spiel. Terminator 2D. No Fate. Furchtbarer Titel, ne? Aber, also das No Fate ist ein furchtbarer Titel. Und ich habe deswegen einen wunden Punkt dafür, weil man es in 45 Minuten durchspielen kann.
Immer wieder.
Und das immer wieder. Man kann es natürlich dann nochmal, man schaltet neue Entscheidungsmöglichkeiten frei, die ändern aber sehr wenig am Spiel. Am meisten Spaß hat man damit, wenn man halt den Schwierigkeitsgrad hochgeht und nochmal spielt. Und das ist, ich bin nicht so der Run-and-Gun-Fan. Ich bin auch nicht jemand, der mit diesen Arcade-Sidescrollern aufgewachsen ist. Beziehungsweise nur auf dem C64 ein bisschen, und da waren die alle furchtbar. Also, weil man diesen Joystick zerstört hat dabei. Aber das ist so, das spielt sich so butterweich und das hat auch so einen leichten Modus, der eher so ein bisschen casual ist. Und es ist einfach süß, wie sie die Story dieses Films nochmal nachgebaut haben mit diesen Pixel-Grafiken. Das ist wirklich schön. Ist auch ein recht günstiges Spiel. Deswegen, wenn man dann nach 45 Minuten genug hat, dann ist es jetzt auch nicht der große finanzielle Verlust. Und es ist ja auch schön, wenn man nach 45 Minuten den Abspann schon sieht. Und noch nicht mal das, bei anderen Spielen hat es ja nicht mal angefangen. Also du bist noch ein Charaktereditor oder so.
Das stimmt. Gut. Und es macht doch Spaß, dir zuzuschauen, weil du inzwischen die Level sehr gut kennst und das alles sehr smooth ist.
Ich habe es 3 oder 4 Mal durchgespielt, ne? Also das ist jetzt nicht so.
Und die Musik ist toll.
Das stimmt, ja. Und Filme und Serien, was war denn Film-Highlight des Jahres?
Superman ist, denke ich, mein Film des Jahres. Der hat mir so viel Freude gemacht. Und dafür gesorgt, dass mehr Leute Hunde adoptiert haben, die auch schwierig sind.
Ja.
Weil James Gunn ihnen gesagt hat, hey, wenn ihr so seid wie Superman, dann liebt ihr auch die schwierigen Hunde.
Und wir wollen alle sein wie Superman, oder? Wir wollen nette Leute
sein. Wir wollen sein wie dieser Superman,
ja. Wie dieser, ja. Nicht der davor. Wie dieser. Ja, das hat mich auch sehr glücklich gemacht, nachdem wir ja die letzten 10 Jahre nur einen Superman hatten, den ich nicht akzeptieren konnte als Superman, weil er den Charakter völlig falsch wiedergegeben hat. Also so wie ihn Zack Snyder halt versteht, verstehen ihn, glaube ich, die meisten Comic-Fans gar nicht. Und jetzt endlich mal eine Repräsentation auf der Leinwand zu sehen, die funktioniert und die auch gleichzeitig einen guten Actionfilm abliefern kann, weil ich liebe Christopher Reeve und seine Superman-Filme, die ersten beiden. Aber wenn dann Leute sagen, der ist ein bisschen langweilig, haben sie schon irgendwie recht. Ja, und das gilt jetzt nicht mehr, würde ich sagen.
Das kann man über den neuen nicht sagen. Der ist eben James Gunn nicht zwischendurch wirklich sehr knackig und flott. Lässt sich aber in den richtigen Momenten auch ein bisschen Zeit. Er hat sehr gutes Pacing, finde ich, dafür.
Moritz Linden war mit seiner Familie im Kanu des Manitou. Das tut mir sehr leid.
Und Mia Indestructible möchte die Unterwäsche nicht über den Leggings tragen. Das ist eine Diskussion gewesen, ob sie die behalten oder nicht. Und am Ende haben sie behalten, unter anderem, weil David Corenswet, der sie ja sehr tief auch in den Charakter recherchiert hat und sowas gesagt hat, ja, das ist seine Methode, um ein bisschen dorky zu wirken, damit er nahbar ist.
Weniger bedrohlich zu sein. Ja. Guck mal, der Typ hat seine Unterhose über seine Leggings, den kann man ja nicht ernst nehmen. Finde ich eine sehr gute Logik, ja. Also schön geredconnt hergeleitet sozusagen. Ja, und die beste Serie, die dieses Jahr im Fernsehen lief, war natürlich Andor, darüber müssen wir nicht reden, oder?
Nein. Andor oder das Handbuch zum Widerstand gegen den Faschismus, Teil 2.
Und über Andor haben wir auch schon lang und breit gesprochen. Ich weiß, es gab auch noch andere tolle Serien. Und gerade, das ist ja schon dieses Jahr wieder, gerade läuft Fallout Staffel 2, ist auch fantastisch. Und
Alien Earth.
Alien Earth war am Ende schon ziemlich enttäuschend, oder?
Also ich mochte es trotzdem sehr.
Ja, ich mochte es auch noch, aber das, die letzte Folge, wenn die nicht funktioniert, dann reißt das die ganze Serie ein bisschen runter, finde ich.
Sinners haben wir noch nicht gesehen.
Das müssen wir noch nachholen.
Ja, ja, der wird uns aus allen Richtungen empfohlen, also werden wir es tun.
Ich bin auch ein bisschen gespoilert für Sinners, deswegen.
Ja, ebenso, aber wir waren noch in Running Man, der ganz gut war.
Das war ein Mega-Flop, ne? Da war keiner drin. Da waren wir waren die zwei von fünf Leuten, die da drin waren. Und es ist natürlich Edgar Wrights schlechtester Film, mit Abstand. Und
das ist trotzdem heißt, noch, ist immer noch ein guter
trotzdem
Film.
Trotzdem noch ein guter Actionfilm, ja. Ich hatte Spaß damit. Ich habe halt Glenn Powell diese Figur nicht so richtig
abgenommen. Exakt, ja, die Besetzung.
Und das Ende war halt sehr seltsam. Hm. Also, da wusste ich gar nicht, was will der Film jetzt von mir mit diesem Finale. Aber besser als die alte Version, die wir auch nochmal geschaut haben. Und die ist wiederum Arnold Schwarzeneggers wahrscheinlich schlechtester Film, oder?
Ja,
oder
zumindest.
Ist nicht in den Top 10, sagen wir so.
Nein, aber es ist auch kein Herkules in New York.
Das Finale von Stranger Things fand ich. Stimmt, es war auch noch theoretisch 2025, beziehungsweise es war an Neujahr kam das Finale raus, ne?
Die Staffel hatte zwischendurch ein paar sehr gute Momente.
Lass uns da aber nicht spoilern, weil das ist noch sehr neu.
Ja, ein paar gute Momente. Ich fand einiges an Design auch ganz cool, aber ja.
Ich war zufrieden, ich habe nichts Großes erwartet. Ich bin ja schon glücklich, wenn eine Serie nicht wie Game of Thrones ausgeht. Und es gibt so eine Baseline, für was eine letzte Folge, eine Finale schaffen muss, damit ich sage, okay. Und das hat es gerade so erreicht, würde ich sagen. Es geht ja um die Charaktere, ne? Alles, es geht ja nicht um den Plot. Ich habe mich von dem Plot ein bisschen verabschiedet an dem Punkt, wo es von kosmischem Horror zu pulpy Sci-Fi geworden ist und damit irgendwie auch das Stranger-Label weggekratzt wurde. Weil ich verstehe, warum sie einen Gegner mit Gesicht haben wollen, den man hassen kann. Aber ich würde sagen, Vecna war in der Hinsicht ein Fehler, weil mit Vecna halt auch sehr viele Redcons kamen. Ich muss aber über den Meta-Humor dieser Serie immer noch lachen. Also wenn da Herr-der-Ringe-Zitate drin sind oder wenn sie sich selber verarschen, indem Leute fragen, in Bezug auf Holly, Schatz, weißt du eigentlich überhaupt, wie alt unsere Tochter ist?
Weil sie sie neu besetzt haben. Ja.
Niemand weiß, wie alt Holly ist. Holly ist in einem Quantenzustand zwischen 3 und 17 irgendwo.
Ja, alle anderen sind ja auch irgendwie zwischen 12 und Ende 20.
Ich war sehr schockiert, als ich herausfand, dass der Schauspieler von Steve Mitte 30 ist. Aber okay.
Ich nicht.
33, glaube ich, ist noch nicht Mitte, ist Anfang. Ja. Kommen wir zum neuen Jahr. Auf was freuen wir uns im Jahr 2026? Und ich habe dazu eine Liste gemacht, über die wir jetzt ab und zu mal schauen werden, weil es, wie gesagt, ich habe umgefragt in der Community, was haben wir vielleicht vergessen, was fällt euch noch ein? Und da wurden Dinge genannt, die ich gar nicht auf dem Zettel hatte. Aber ich glaube, die allermeisten in unserem engeren bekannten Kreis freuen sich auf 5 oder 6 Dinge besonders. Und ich mache jetzt mal den Anfang. Ich freue mich tatsächlich auf Miranor. Es kommt jetzt 2026
Miranor 5e.
Abseits von der Starterbox Miranor 5e relativ viel Zeug raus, unter anderem auch unser Solo-Abenteuer, das zweite Padona-Solo, Verderberin der Leiber. Aber es kommen auch eine Menge Bücher raus, mit denen wir gar nichts zu tun hatten. Ja, neue Regelwerk, neue Monsterbücher, neue Kampagnen und ich freue mich einfach mehr über Miranor zu lesen. Geht's dir auch so?
Ja. Wie gesagt, es ist immer noch eine Welt, an der mein Herzchen dann hängt. Es ist nicht nach Hause kommen wie bei Aventurien, sondern es ist in das coole Ferienhaus zurückkommen,
okay,
wo man mal war.
Für mich ist es schon nach Hause kommen, weil es ist ja jetzt auch schon 25 Jahre alt.
Ja, das stimmt.
Also,
gute Güte, ja.
Für mich sind das tatsächlich nur 3 oder 4 Jahre Unterschied. Ich habe Ende der 90er angefangen, DSA zu spielen und Miranor von Anfang an. Also ist das für mich, hat das fast den gleichen Heimatfaktor, den gleichen staubig, muffigen, nostalgischen Feel.
Ich bin ja auch erst später zu Miranor gekommen. Du hast mir Miranor näher gebracht über LARP.
Ja, erfolgreich.
Und indem du dann allen Leuten gesagt hast, ihr müsst folgende Sachen lesen, damit ihr wisst, worum es geht.
Wir haben sogar deswegen Lore-Videos gemacht, damit die Leute das nicht lesen müssen. Die sind immer noch gut. Also, die sind nicht gut, aber die kann man noch gucken.
Ja.
Und wo wir bei unseren eigenen Sachen gerade sind, das Deponia-Rollenspiel in der zweiten Auflage, Deponia Recycled, kommt auch dieses Jahr. und ist gerade im Lektorat. Wird dann halt noch aufwendig gelayoutet werden müssen, weil das Layout komplett neu gemacht wird, auch wenn es schon ein fertiges Layout gab von der alten Version. Aber da wird so viele Änderungen gemacht haben. Also es gibt jetzt, du hast die PBTA-Regel dazu geschrieben.
Und ich hatte sehr viel Spaß dabei.
Ich habe die 5e-Regel dazu geschrieben, die Fade-Regeln bleiben erhalten. Wir haben neue Länder reingeschrieben, es gibt neue Figuren, neue Abenteuer, das Solo-Abenteuer ist verlängert worden. Also es ist schon ein sehr, sehr viel dickeres Buch. Und ich glaube, das ist, wenn man weiß, auf was man sich einlässt, nämlich dass das die Regeln halt auch Quatsch sind, also dass Parodieregeln sind, deine funktionieren eigentlich, ne?
Ja, aber PBTA ist ja ohnehin sehr erzählerisch und häufig mit dem Augenzwinkern. Ja. Also das ursprüngliche Apocalypse World, auf dem PBTA beruht, hatte ein Battle Babe, das umso besser Schaden wegstecken konnte, je weniger es anhatte.
Okay.
Genderneutral. Und einen Typen mit einer Biker-Gang, wo ich rufe meine Biker-Gang, sie fährt vorbei, verprügelt jemanden und verschwindet wieder, ein ganzer Move war.
Das ist ja auch jetzt hier drin, oder?
Ja.
Das habe ich aber für die D&D-Version auch, dass du quasi eine Biker-Gang oder deine Groupies beschwörst. Wenn du Schrottballschläger-Spieler bist, dann kannst du Groupies beschwören.
Das ist bei PBTA teilweise dann auch so. Also wir haben versucht, schon teilweise Regelelemente über die unterschiedlichen Systeme gleichzuhalten, aber eben nur soweit es Sinn ergibt. Aber zum Beispiel beim Hippie, die bizarre Pflanzen als Unterstützung dazu holen können, die sind in beiden Versionen gleich.
Mhm. Und auch ein neuer Mechanismus. Während wir bei anderen Sachen auch aus Platz- und Zeitgründen, ja, also wir können jetzt nicht ein komplett neues 5e-Regelwerk für den Ponia schreiben, das dann wahrscheinlich niemand benutzt, weil das ja eigentlich von vornherein eher so mit Augenzwinkern gemeint war, haben wir halt eine Konvertierungstabelle gemacht für Zauber und, nicht für Zauber, für Ausrüstungsgegenstände, dass du halt die vorhandenen D&D-Ausrüstungsgegenstände nimmst und dann halt einfach Cyber oder Laser oder Schrott davor schreibst und die Werte leicht modifizierst. Und alle Zauber, die du in der Fantasy-Welt hast, funktionieren halt in Deponia wie bei Numenera übers Cypher. Also du ziehst eine Itemkarte aus dem Schrott und wenn du die richtige Klasse dafür hast, dann hast du so viele Itemkarten, wie du Zauberplätze hast und gibst eine Itemkarte aus, um halt magisches Geschoss mit einer dreckigen Unterhose zu wirken. Ja, das musst du dann halt erklären und das ist dann die Aktion am Spieltisch, wie das funktioniert. Aber es wird dann, die SL wird dann nicht sagen, nee, das akzeptiere ich nicht.
Also, ja, also hoffentlich. Eine Spielleitung, die Deponia leitet, sollte wissen, dass man sich darauf einlassen muss.
Und dementsprechend ist ja dann jeder, der zaubern kann, Zauberschmied, weil man ja auch Gegenstände herstellen kann. Deswegen haben wir keinen Zauberschmied drin, sondern der Magier ist dann der Gadgeteer und der Gadgeteer kann dann Dinge beschwören zum Beispiel, oder aus dem Schrott halt neue Karten basteln. Ja, das ist dann das Besondere bei unserem Magier. Aber wir haben auch einen Droiden.
Ein Druiden.
Wir haben nämlich gesagt, auf Deponia kann es ja keine Druiden geben. Es gibt ja keine Natur, die hätten sich ja alle einen neuen Job gesucht. Aber es gibt Roboter, also
die transformieren die halt können. Die
transformieren können, genau. Also unsere Druiden sind alles Roboter. Ganz schön bescheuert.
Ja, aber das hat schon tatsächlich eine Menge Spaß gemacht.
Was bei Pegasus auf Deutsch rauskommt, ist natürlich Daggerheart, was dieses Jahr, also letztes Jahr, 2025 auf Englisch rausgekommen ist und was wir auch sehr oft planmäßig mit Pegasus spielen werden. Wir haben 3 Termine dafür, wo Maggie uns Daggerheart leiten wird mit einer eigenen Kampagnenwelt und mal gucken, was wir aus dem Material und aus den Abenteuern dann machen dürfen, weil Pegasus ja auch eigene Sachen rausbringen darf, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da freue ich mich sehr drauf, zu gucken, wie das ankommt. Vor allem, wenn du dich da austoben darfst.
Ja. Ne? Und es war zumindest mein letzter Stand, dass ihr da auch eigenes Material also machen wollen.
Ja. Und ich nehme an, das wird das wichtigste Rollenspiel für Pegasus dieses Jahr werden, Daggerheart. Und was sie noch rausbringen, ist Midgard 6. Ich glaube, ein bisschen später. Wenn sie es denn schaffen. Wo wir auch dann mehrere Sachen gemeinsam zu spielen werden. Wobei mich hier der Schnellstarter sozusagen, dass die umstürmten, hat mich schon ziemlich begeistert. Also es war ja so ein Vertical Slice in die Welt, wo sie gar nicht die ganze Welt vorgestellt haben, sondern dann ganz grob, dann eine Stadt, ein Abenteuer. Und das fühlte sich für mich ein bisschen wie Myrgano an, das hat mir gefallen. Deswegen bin ich gespannt, was da noch kommt.
Bisschen ähnliche Vibes, ja.
Was der Herr Marsberg und seine Spießgesellinnen sich da noch ausgedacht haben.
Ich freue mich dieses Jahr auf eine neue Ausgabe von dem Spiel, das ich sehr gerne spiele, nämlich auf die 5. Edition von Warhammer Fantasy RPG, die ein Soft Reboot mehr oder weniger ist, beziehungsweise eine Fortsetzung. Und teilweise sind die Regeln in dem Magiebuch, das ein bisschen neuer ist als die anderen Regelbücher, schon aufgenommen worden. Also es wird ein sanftes Facelifting und alles, was ich bisher darüber gehört habe, als ich mit Dominik darüber geredet habe, von Cubicle 7, klang für mich sehr sinnig. Und vor allen Dingen, neue Ausgaben heißen in der Regel immer, dass es wirklich schöne neue Einstiegsboxen gibt. Und die sind alle toll bei Cubicle 7.
Ja, das stimmt. Das heißt, es ist ein bisschen wie bei D&D mit der neuen Edition, dass es keine richtige neue Edition ist, sondern...
Ja, also es heißt wohl schon dann, also es heißt weiterhin Warhammer Fantasy RPG, da wird nicht irgendwie Edition 5 oder sowas draufstehen. Und sie werden auch nicht grundlegend Bücher ganz neu rausbringen, sondern quasi, also es wird die Bücher durchaus neu geben, aber du kannst mit den alten weiterspielen und sie werden nicht alle Bücher nochmal neu rausbringen, das ist nicht das, was sie vorhaben, sondern ab jetzt kann man mit den neuen spielen, beziehungsweise so einen gleitenden Übergang machen.
Okay. Es ist schon ein bisschen die Taktik gerade bei den großen Marken, dass sie sagen, hey, wir müssen aber neue Regelbücher verkaufen, aber wir sehen nicht eine neue Regel zu designen, also machen wir ein Update und verkaufen das nochmal zu den vollen Preis.
Ja, beziehungsweise was sie dann machen, ist, sie sagen, ja, du kannst einfach weiter die alten benutzen und wir bringen nicht irgendwie alle Bücher, die wir jetzt schon haben, nochmal in der neuen Edition raus. Hm. Weil explizit das wollen sie nicht machen. Ja,
okay. Kann man von beiden Seiten
betrachten. Kann man, ja.
Aber ich denke, es ist
entweder ist es faul oder nett. Oder beides.
Wir es ist faul und nett. Das ist eigentlich sympathisch.
Eigentlich schon, ja.
Ja. Auf was ich mich noch freue, ist Aventurien 5e. Also Uhrwerk startet dieses Jahr das Crowdfunding für die D&D-Version von DSA sozusagen. Und da können wir noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier in dem Rahmen machen sollten. Ich glaube, das ist eher was für ein einzelnes Video, weil wir haben da echt viel zu sagen. Und wir werden demnächst auch ein Let's Play dazu machen, um das Ganze ein bisschen zu pushen. Also wir sind ja mit dem Uhrwerk Verlag sehr eng befreundet. Wir schreiben ja auch viel für sie. Und gesagt haben, ich habe schon letzten Sommer gesagt, Patrick, wir haben jetzt 2025 sehr, sehr viel für dich geschrieben und es hat sehr viel Zeit gefressen.
Wir müssen weniger.
Wir brauchen mal eine Pause. Wir werden erstmal nicht die weitere Myranor-Sache machen, über die wir gesprochen haben, und wir werden auch bei Aventurien 5e nicht groß mitarbeiten. Und deswegen können wir uns zurücklehnen und gucken, was da so passiert. Und so wie ich es verstanden habe, wird es halt ein Grundregelwerk geben und ein Monsterbuch und vielleicht ein Kompendium und eine Kampagne von der Jasmin.
Okay.
Und um das, ohne dass wir da irgendwelche Aktien hätten oder irgendwie Geld für kriegen würden, um es zu promoten, machen wir halt dann demnächst ein Let's Play. Das machen wir im Februar. Und haben dafür auch schon eine coole Besetzung zusammen. Ich hoffe, das funktioniert.
Wen haben wir da zusammen?
Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier verraten darf.
Okay.
Aber es sind Leute mit Reichweite dabei, die trotzdem DSA mögen. Und das ist selten. Die meisten Influencer, die man fragt, ob sie mit einem spielen wollen, sagen dann, ja klar, wenn es D&D ist und ich muss nicht lernen. Aber sich dann halt die Blöße zu geben, dass man entweder, dass man sich in Aventurien einarbeiten muss oder halt die Blöße zu geben, dass man es nicht kennt, das wollen die wenigsten. Und da haben wir, glaube ich, jetzt Glück gehabt. Ich freue mich. Und was noch auf Deutsch rauskommt, ist Dragonbane dieses Jahr. Ich glaube, das PDF ist sogar schon raus. Und die physischen Bücher kommen dann, also auch bei Uhrwerk, von dem Free League Retro Dungeon Crawler
mit Enten,
der so ein bisschen deren DSA war und auch ähnliche Mechanismen hat, die aber eigentlich auf RuneQuest zurückgehen und also sich anders herleiten, aber trotzdem musst du halt mit W20 niedrig würfeln. Und da gibt's ja auch dann die passende DSA-Erweiterung, die grüne Ebene, die dann hoffentlich auch dieses Jahr rauskommt, weil da warten schon eine Menge Leute drauf, habe ich gehört. Wo wir auch was zu beigetragen haben, nämlich ein kleines Abenteuer. Die grüne Ebene ist eine Region im Norden Aventuriens, die kaum beschrieben ist, wo man sich dann mit einer kleinen Sandbox reinsetzen konnte. Und ja, bin ich schon gespannt zu sehen, was die anderen AutorInnen gemacht haben und das vielleicht auch mal dann im Stream zu spielen. Weil ich finde, Dragonbane ist ein tolles System.
Ja.
Spielt sich sehr schnell weg. Es ist sehr, hat sehr viele Überschneidungen mit den verbotenen Landen. Auch und optisch viel mit Vasen, weil es der gleiche Artstyle ist. Aber es ist halt ein Dungeon Crawler, während verbundene Lande das ja nicht sind. Und ich finde, das hat seinen Platz als Nische neben meinem anderen nordischen Lieblingsspiel.
Also ich mag das Spielgefühl auf jeden Fall. Ja. Und der Flow, der bei Dragonbane dabei ist.
Wo wir bei Kram auf Deutsch waren, wir haben eben schon darüber gesprochen, die D&D Starterbox Heroes of the Borderlands kommt wahrscheinlich im März auf Deutsch. Und da fragen viele Leute nach, immer wieder. Und ich bin allein schon deswegen froh, dass sie dann kommt, dass nicht jeden Tag
Leute fragen, wann sie kommt.
Die Frage kommt, gibt es das auch auf Deutsch? Ich sage ja hier.
Dann auch auf Deutsch die Fateforge-Familie. Mhm. Die sind ja, also Fateforge wurde ursprünglich von Uhrwerk angestoßen. Genau. Und das ist jetzt aber alles zum Squink Verlag gewandert, ja, weil die auch andere Spiele von den gleichen Leuten machen. Und das heißt, da kommt Fateforge auf Deutsch raus. Fateforge ist auch ein 5e-Abwandlungsspiel, ja, das vor allen Dingen eben eine eigene Welt mitbringt und eine Verankerung der Charaktere in der Welt. Die haben alle eine Beziehung zu einer wichtigen Figur ihrer Fraktion oder Spezies. Und hat ein paar interessante Worldbuilding-Ideen da drin.
Es ist schwer, den Leuten in einem Satz zu vermitteln, was es anders macht als herkömmliches D&D. Und deswegen glaube ich, dass es auch sich schwer tut, seine Zielgruppe zu erreichen. Weil es ja auch ein französisches Spiel ist und deswegen auch der internationale Hype gar nicht so da ist.
Ja, und das beschreibt es aber eigentlich ganz gut. Stell dir vor, Dungeons & Dragons 5. Edition von Franzosen geschrieben. Also quirkier, ja, und mit mehr Tiefe in der Welt und mit einer europäischer geprägten Welt
auch. Ja, also es fühlt sich auf jeden Fall alles sehr... Es hat mehr Flair, finde ich.
Ja.
Es hat mehr, also wenn man sich die Illustration schon anschaut, ne, das ist...
Das ist weniger bland.
Ja, genau. Und dazu gibt es auch schon ein Brettspiel, das kam auch schon zu Spielen mit raus von Screech, mhm, das Fateforge Dungeon Crawler Brettspiel, das wir schon angefangen haben zu spielen und noch hier rezensieren müssen.
Ja.
Und dazu in der gleichen Familie ist Draconis. Was ist Draconis?
Draconis ist auch ein 5e-Spiel, das in der gleichen Welt angesiedelt ist und das pazifistisch ist. Bei Draconis geht es darum, dass es in dieser Welt unglaublich viele verschiedene Drachenarten gibt, die alle unterschiedlich drauf sind. Und die sind also auch sehr viel fantasievoller und sehr viel weiter gestreut als die klassischen D&D-Drachen. Und die sind rein theoretisch auch nicht einfach böse. Also sowas wie chromatische Drachen, die vor allen Dingen durch die Gegend ziehen und Dinge zerstören, sind da nicht so das die Sache. Sondern mit denen kann man versuchen, sich auseinanderzusetzen und sie zu verstehen und durchaus auch sich mit ihnen anfreunden und sie als Begleiter bekommen. Und darum geht's in Draconis. Das ist dazu gedacht, dass man das zum Beispiel auch mit Jugendlichen und Kindern gut spielen kann. Und es geht darum, rauszufinden, ah, hier ist ein Drache, es gibt ein Problem um ein Drachenwesen. Was genau ist da los? Wie kann man da irgendwie Frieden schaffen oder wie kann man dem helfen? Und man kann es dann teilweise auch noch ein bisschen düsterer machen, aber die Grundspielart davon ist sehr positiv und sehr fröhlich und es hat unglaublich süße Drachenillustrationen. Also, ja, das ist, wenn man ein bisschen sehr wholesome Version von D&D 5e will.
Was noch auf Deutsch rauskommt, ist Pirate Borg bei System Matters. Also der erste Borg. Der erste Borg-Spiel, das auf Deutsch rauskommt, glaube ich.
Die anderen sind nicht.
Kurios
dann, dass das als erstes rauskommt.
Niemand wollte das machen. Das ist, also ich glaube, vielleicht ändert es sich noch, aber Merkborg und so, ist, alle haben gesagt, der Markt ist zu klein, das Layout ist eine Katastrophe.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, Leute haben die Layout-Dateien gesehen und sind schreiend weggelaufen. Ich meine, das sieht unglaublich cool aus, aber das ist eine brutale Arbeit. Pirate Borg ist ein bisschen leichter umzusetzen und Pirate Borg habe ich jetzt mehrfach gespielt, wenn es irgendwie war, oh, ich brauche etwas schnell, wo ich nichts vorbereiten muss. Weil das auch sehr gute Anregungen und Regeln dazu enthält, ein kleines Abenteuer inklusive sogar solchen Dingen wie Schatzkarten zusammenzuwürfeln. Fertig.
Ja. Stimmt, Pirate Borg sieht nicht ganz so Kraut- und Rübenmäßig aus wie die anderen Borgs. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen
freundlicher.
Es ist, Merkborg ist so aggressiv.
Ja.
Und sagt, du musst aber ein Punk und Arzi-Fazi sein, um mich zu spielen. Und Pirate Borg sagt das nicht.
Nein, du musst nur ein bisschen Horror und Fantasy in deinen Piratengeschichten mögen.
Und das ist ein bisschen schade beim Merkborg, dass das so abschreckend, also ich finde es nicht abschreckend, dass es so viele scheinbar abschreckend wirkt, weil es ist ein fantastisches, simples System mit unglaublich gut aufbereiteten Dungeons, die alle oder viele von denen, die von Stockholm-Kartell rauskommen, auch Kunstwerke sind. Aber ich finde, jeder Dungeon-Designer bei Wizard sollte sich mal eine Scheibe davon abschneiden, wie die Dungeons bei Merkbar funktionieren. Das ist einfach so viel komfortabler und übersichtlicher und griffiger und es ist einfach nichts verschwendet an Lehrgeräume, die nur zum Steigern und XP-Farm da sind. Ich hoffe, dass Pirate Borg nur den Anfang macht und dann noch mehr kommt.
Und Cyborg.
Cyborg.
Ursprünglich, genau. Das ist auch wieder von
Borg.
Genau. Also Cyborg ist auch von Stockholm Kartell, die anderen Borgs sind ja Third-Party-Sachen, was sehr einfach ist, weil die...
War Death in Space nicht noch von Stockholm Kartell? Enttäuscht mich da?
Das kann sein, das müsste ich nachschauen, weiß ich nicht.
Weil das ist ja das Gleiche in Schwarz. Mhm. Aber. Dann kommt bei Modifiers das Discworld-Rollenspiel, beziehungsweise ist schon als PDF an die Bäcker gegangen. Ich weiß gar nicht, ob es schon irgendwie physisch vorliegt, aber das ist fertig. Und ich habe schon reingeschaut. Mhm. Freust du dich auf das Discworld-Rollenspiel?
Ja, wobei ich nicht weiß, ob man es wirklich ein Rollenspiel nennen sollte, weil das Würfeln ja fast eher eine Nebensache ist.
Ja.
Ich freue mich auf das Discworld-Spiel, weil es ein schönes Buch wird mit ganz viel Discworld-Kram und dann vielleicht wieder mehr Leute drauf kommen und sich wieder mehr dafür interessieren. Ich finde, alle Leute sollten sich mehr mit Tyra Pritchett und seinen Büchern beschäftigen.
Das ist der wichtige Punkt. Das ist kein sehr dickes Buch. Also es sind, glaube ich, 180 Seiten oder sowas. Davon ist ungefähr ein Drittel Regeln, was ich mutig finde, weil die passen
auf zwei
Seiten.
Die sind sehr dünn, ja.
Dann hast du drei Abenteuer drin und eine Stadtbeschreibung von Ankh-Morpork. Und das Einzige, was ich davon tatsächlich jetzt interessant finde, aus meiner Perspektive, sind die drei Abenteuer. Mhm. Weil ich kenne Ankh-Morpork ziemlich gut. Und das gibt's ja auch alles schon in Form von Stadtführern und Atlanten und sowas. Also die Welt ist schon in genug anderen Büchern ausführlich beschrieben. Das Regelwerk verdient den Namen nicht so richtig. Natürlich ist es sinnvoller, als es mit GURPS darzustellen, wie in der alten Version. Mhm. Und es ist halt ein viel zu mechanisches Spiel, um ein so narratives Spiel darzustellen. Aber und die Illus sind fast alle, glaube ich, recycelt. Also was ich da gesehen habe, kann sich alles schon.
Ganz viel Kirby.
Genau. Und von daher weiß ich nicht, ob ich es bräuchte, das Buch. Aber ich bin froh, dass es das gibt. Und dass Leute das darüber vielleicht die Scheibenwelt neu entdecken, beziehungsweise für sich selber nochmal neu entdecken können. Und wo wir bei britischen Autoren sind, dieser andere relevante britische Fantasy-Autor, der übrigens kein Brieffreund war, aber Briefe ausgetauscht hat mit Pratchett. Ja, also Pratchett hat ihm wahrscheinlich viel beigebracht auch. Auch wenn er noch ein Kind war zu dem Zeitpunkt. Tolkien, ja, also The One Ring kriegt zwei Bücher dieses Jahr, so wie es aussieht.
Ja, und ja, es gab einen Briefaustausch zwischen Terry Pratchett und Tolkien.
Da kann man eine direkte Linie ziehen, was ich wichtig finde. Es wird ein Abenteuerband zu Saruman rauskommen, Hands of the White Wizard, mit 6 Abenteuern, wo es um Saruman geht. Mehr wissen wir nicht.
Der nach Ringen sucht und macht Scheffelt. Und ich finde das sehr cool, weil er noch einer von den Guten ist, aber eine zwielichtige Gestalt ist. Also da freue ich mich schon sehr drauf.
Also eins der Abenteuer geht wohl auch darum, dass man ihn beobachten soll und rausfinden, ob irgendwas mit ihm stimmt. Was mich an ein altes Mittelerde-Rollenspiel von Queen Games Solo-Abenteuer erinnert, wo auch das der Job war, dass man ihn beschatten soll im Auftrag von Galadriel, glaube ich, tatsächlich. Und dann kommt noch ein Hobbit-Buch, das angeblich komplett neue Inhalte liefert und nicht den Kram aus der ersten Starterbox nochmal recycelt, was es natürlich dann auch interessant macht. Mhm. Was weißt du über Twilight Sword? Das bei Free League rauskommt.
Ich weiß, dass es ziemlich genau das wird, wonach es klingt, nämlich ein Spiel, das JRPG-Tropes und Feeling abbilden soll. Also, und auf eine Art und Weise, die eben so ein bisschen in die Wholesome-Ecke geht. Also in die Richtung Zeldas und in, wie ist das Spiel, das mit Ghibli zusammen gemacht wurde?
Nino Kuni, genau. Final Fantasy auch ein bisschen Inspiration. Das ist von Tuddle Mice, die Leute, die auch Household gemacht haben.
Genau, also die machen gute Spiele.
Household, Outgun. Outgun kann gar nicht schlecht werden eigentlich.
Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich wieder sehr hübsch. Die Bücher von Two Little Mice sind alle extrem schön.
Können wir es Skyward Princess nennen statt Twilight Sword?
Mit Sicherheit. Die Skyward Princess ist aber schwieriger vorzustellen, was das sein soll. Ja, da geht sie wieder.
Vielleicht bauen wir ein Abenteuer ein.
Mit der Skyward Princess?
Oh, schön. Ja. Also der Name ist schon ein bisschen dreist, finde ich.
Ja, aber du weißt sofort, was gemeint ist. Das ist ja schon wirklich ein bisschen genial.
Breath of the Kingdom.
Breath of the Kingdom.
Yeah. Tears of the Wild. Oder Majora's Ocarina. Was weiß ich.
The Mask of Time, ja. Aber ja, es sagt ganz offen, was es ist. Aber das ist ja zum Beispiel auch bei Outgun so, dass du sofort erkennen kannst, was die Vorlagen davon sind.
Und du freust dich wahrscheinlich sehr auf Die Enter the Meta Dungeon, wo ich gar nicht weiß, ob das dieses Jahr schon noch rauskommt, aber es ist gerade in Arbeit. Und es klingt einfach wahnsinnig gut. Es ist ein Mega-Dungeon für Die mit einem Twist. Nämlich,
dass er die Geschichte des Rollenspiels auch mit abbildet, die unterschiedlichen Epochen des Rollenspiels.
Das ist so ein bisschen wie Evoland, ne? Dieses Arcade-Spiel, oder das als Gameboy-Spiel anfängt und dann wird es immer grafisch aufwendiger, dass wir Dinge machen, also ein Videospiel. Nur eben als Dungeon Crawler.
Also, DAI ist ja ohnehin schon das Meta-Rollenspiel, weil du Leute spielst, die Rollenspiel spielen im Endeffekt und dann da reingesogen werden. Und dafür bietet sich das perfekt an. Es gibt ja auch schon bei den One-Shot-Vorschlägen für DAI, welche eines, das erste Abenteuer, das ihr jemals gespielt habt, ist, wo ihr alle Leute instinktiv wissen, wo Norden ist. Und alle Räume sind quadratisch und sind in gleichmäßige Felder aufgeteilt und solche Sachen. Also das ist immer, Augenzwinkern ist das falsche Wort, weil es ja gleichzeitig auch finster und gleichzeitig derb, aber auch vergeistigt ist. Mhm. Ich bin von diesem Spiel immer noch sehr begeistert. Also ja, ich freue mich sehr auf Enter the Meta Dungeon.
Hier ist die Idee, dass es 6 Ebenen hat, der Dungeon, und jede Ebene steht für ein Jahrzehnt der Rollenspielhistorie. Das heißt, es ist halt ganz oben, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge man das durchgeht, aber eine Ebene ist halt noch sehr archaisch und dann machst du die ganzen Entwicklungen durch mit den 90er Emo-Edgy-Kram irgendwann und wahrscheinlich wird der Dungeon dann auch komplett aufgelöst, weil das keiner mehr spielen will und dann kommt er wieder zurück. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Und der Dungeon Master hält einen da quasi, also die Person, die mit dir das spielt, zwingt dich, das zu spielen, bis du es verstanden hast, um was es da geht.
Der Werbetext sagt, they are the sage, the vessel for the old powers, the gatekeeper. Mhm. Und Gatekeeper ist auch ein Monster, sozusagen ein. Also es gibt ja die Monstervorschläge in DAI, ja. Beziehungsweise das war auch, also den Gatekeeper-Dämon, der war auch ein Witz mehr oder weniger in Forbidden Lands. Der ist schon öfters.
Ah, okay.
Ja, das bin ich mir gar nicht mehr sicher, bei DAI war. Aber DAI hat eine Menge großartige Monsterideen, wie klassische Kreaturen umgedreht werden, um ein Symbol zu werden für etwas.
Dann, wir hatten es eben schon von Otherscape und da kommt nach einem Crowdfunding dann wohl dieses Jahr, das Crowdfunding war letztes Jahr, Cairo Otherscape und Neuro Otherscape raus, also zwei Settings für Otherscape, wobei ich nicht, also Cairo ist halt das ägyptische Setting.
Cairo ist die Stadt, ja, also das Setting, Cairo als Megalopolis der Zukunft und Neuro, das ist, glaube ich, der Matrix-Teil.
Ah, okay, weil Otherscape ist ja schon Cyber.
Otherscape ist Cyber, aber sozusagen der Cyberspace-Teil davon wird darin ausgearbeitet. So habe ich das verstanden.
Dann haben wir neulich Outgunned ja rezensiert, Outgunned Adventures, und auch gerade darüber gesprochen. Und da soll eine Superhelden-Version von rauskommen, Outgunned Superheroes. Erklärt sich von selbst, müssen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also so, wenn das so klischeehaft ist wie das Adventures, dann wird das super. Ja, das war jetzt kein Pun intended.
Ja, aber das Gute daran ist, was ich ja an dem Outgunned Adventures auch mochte, ist, die Klischees sind alle drin, aber es ist immer noch genau die Menge, die Prozentzahl an Sachen, die verändert sind oder die neu sind oder die einen Twist haben, dass es trotzdem nicht schal ist.
Damit du nicht mit den Augen rollst.
Ja, genau. Ich meine,
tust du schon ein bisschen, ne?
Ein bisschen, aber auf eine wohlwollende Art und
Weise. Ja, richtig, genau. Wenn man diese Bilder sieht von dem großen Stein, der hinter dir herrollt, denkst du, ja. Okay, dann sagen Screenx, sie arbeiten ja am Zwerge-Rollenspiel, also nach Markus Heitz-Roman, Entschuldigung. Wir hatten mal Markus Heitz, den Autor, der die Riesenamöben, die Riesenamöben geschrieben hat, ja. Wird, glaube ich, auch 5e, ne?
Ja, aber mehr weiß ich da auch nicht
drüber. Ja, also 5e in der aktuellen Version. Und du hast schon in den Schnellstarter reingeschaut für das Heroes of Might and Magic Rollenspiel. Wie war denn da dein Eindruck? Das kommt auch dieses Jahr dann wohl raus.
Also das ist insofern interessant, als dass es durchaus den Schritt wegmacht von man kämpft persönlich gegeneinander und dass es da wirklich auch darum geht, dass du Armeen hast und die gegeneinander kämpfen ist. Also wie bei einem Heroes of Might and Magic.
Ja.
Und dementsprechend ist es also ein taktisch und sogar strategisches Spiel. Und hat mehrere Ebenen. Wie gut das funktioniert, ist noch eine andere Frage. Aber zumindest, dass sie das umsetzen wollen, so auf die Art und Weise, finde ich spannend. Und dass dann tatsächlich auch die Fraktionen und Wesenheiten und so drin sind. Das hat bei mir ein wohliges Nostalgiegefühl erzeugt. Ich habe sehr viel Zeit mit drei, glaube ich.
Drei ist verbracht, das eigentlich. Ja. Ich bin da nicht so drin. Ich habe tatsächlich eher Might and Magic gespielt. Die Rollenspiele, die früher dran waren. Aber war jetzt nie mein Lieblingssetting.
Ja, also wichtig ist aber, dass es nicht ein Might and Magic Rollenspiel, sondern es ist ein Heroes of Might and Magic.
Du bist halt der General und nicht der Abenteurer. Und das soll auch auf Deutsch kommen. Ich weiß aber gar nicht, ob es offiziell schon gesagt wurde, bei wem und wann. Und deswegen, wenn ihr es im Chat wisst, schreibt es gerne rein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier wieder privates und fachliches bisschen vermenge.
Ja.
Also, bis ihr dazu was sagt, sage ich nichts. Und es soll eine dritte Edition von Die siebte See rauskommen, was ich sehr überraschend fand.
Ja.
Sehr überraschend.
Weil die zweite Edition schon kein großes Echo hinterlassen hat, leider.
Nee. Das ist über Crowdfunding von den Franzosen wieder, von Studio Agathe, die ja auch, glaube ich, ist das die gleichen, die Fateforge machen? Ja, ne?
Ja.
Und nicht von John Wick. Aber soll auf der zweiten Edition aufbauen. Und okay, ich wusste nicht, dass jemand danach gefragt hat, aber offensichtlich gibt es dann einen Markt für.
Ich finde es insofern spannend, als dass die Welt ja sehr Europa nur mit etwas Fantasy ist.
Mhm.
Und dass es vielleicht also schon interessant sein kann, wenn es tatsächlich Europäer machen.
Kein Rollenspiel, aber ich wollte es erwähnt haben. Imperial Assault wird neu aufgelegt. Den kommt jetzt zu dem Februar bei Asmodee nochmal raus.
Nikos liebster Dungeon Crawler.
Ja, neben Doomhaven und HeroQuest, sage ich immer. Das sind drei völlig verschiedene Spiele, die zu dritt alles abdecken, was ich von dem Genre haben will. Und es ist halt einfach ein sehr gutes Spiel. Unabhängig von dem Star Wars Skin. Es ist die beste Version von Descent.
Ja. Wenn man eine gute Spielleitung hat. Ein gutes Imperium.
Ja, ja. Und Edge, die ja für Asmodee die Star Wars Rollenspiele neu auflegen, haben jetzt auch schon, ich glaube, die haben fast alles wieder rausgebracht auf Englisch. Was ist da?
Auf jeden Fall eine unglaubliche Menge an Büchern. Ja.
Aber zur deutschen Version habe ich immer noch keine neuen Informationen bekommen. Wenn ihr welche habt, sagt Bescheid. Und ob es dann auch ganz neue Bücher geben wird, wir hoffen es mal. Aber gut, es gibt ja auch schon sehr viel Material.
Ah, Sphärengeselle erklärt, dass Chaosium hat die Lizenz an Agathe vergeben. Chaosium gehört ja die Lizenz an Seven Sea.
Ah, alles klar. Gut. Gut.
Dann.
So, dann kommen jetzt langsam die Sachen, die uns genannt wurden von der Community, die ich gar nicht so sehr auf dem Zettel hatte, die aber spannend klingen. Da gehen wir jetzt relativ schnell durch. Ich würde sagen, wir fangen mit, das hatte ich auf dem Zettel, Don't Split Up, war ein Crowdfunding vom Tüffers Verlag, haben wir schon darüber besprochen mit dem Nick von Tüffers. Das ist ein Horror-Rollenspiel. Worum geht's da, Maggie?
Da spielt man ganz klassisch eine Gruppe von jungen Erwachsenen oder Teenagern, die in ein Horrorfilm-Szenario geraten und versuchen zu überleben.
So.
Und sich dabei nicht aufteilen sollten.
So. Freitag 13. Ja. Cabin in the Woods mäßig.
Ja, ja.
Und dann, ja, also soll wirklich ein Klischee sein.
Genau.
Ja, es klingt, und ist, glaube ich, für One-Shots, also wirklich,
genau,
du sollst
so,
gar nicht überleben.
Genau, so schnell, dramatisch, cineastisch.
Dann hat natürlich Free League noch das Invincible-Rollenspiel, nachdem wir schon das Walking Dead-Rollenspiel hatten. Ich bin selber überhaupt nicht drin in den ganzen Kirkman-IPs, deswegen ist bestimmt toll, aber ich kann wenig dazu sagen. Du auch nicht, ne?
Nee, ich habe das weder gelesen noch die Serie gesehen. Ich habe einiges davon passiv aus der Popkultur aufgesogen oder davon, dass FreundInnen es gut finden, aber so viel kann ich nicht dazu sagen.
Die andere Sache war wohl ein Mega-Erfolg dieses Jahr im Crowdfunding mit 300.000 Dollar oder Euro. Mhm. Und das ist Zamanora, Ballad of the Witch. Sagt dir das was?
Nein, das sagt mir tatsächlich nichts. Aber nachdem dann so dieses, was ist das eigentlich, aufkam, finde ich es spannend, weil es auf slawischer Märchen- und Folklore-Material aufbaut. Ein 5e-Spiel, aber eben mit diesem Hintergrund für das Worldbuilding. Und ich glaube, spätestens mit Witcher haben alle Leute gemerkt, dass da eine Menge coole Sachen drin sind.
Also das heißt, es ist Grim Tales mit D&D-Regeln und auch aufbauen auf dem Legend in the Mist Rollenspiel, was auch neu ist.
Ja, also Legend in the Mist ist von den City of Mist Leuten, also von Son of Oak Studios und halt eben deren Fantasy Variante, die aber auch das, also ich habe es mir noch nicht im Detail angeschaut, aber es will auch halt mystischere Fantasy sein.
Mhm. Und darauf baut das Zamanora auf, aber auch auf, also es gibt dann zwei Regelversionen davon wahrscheinlich.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Okay.
Hidden Magic, Low to Epic Fantasy.
Mistborn, das Cosmere-Rollenspiel, das Brandon Sanderson für wahnsinnig viel Geld auf Crowdfunding.
Ja. Sanderson zusammen. Ist ja generell sehr groß auf Crowdfunding.
Ja.
Weil der auch, also ich meine, den Schritt gemacht hat und gesagt hat, viel davon.
Für seine Romane meinst du?
Für seine Romane. Und generell ja sagt, im Publishing läuft viel falsch, aber lass uns doch zeigen, dass das trotzdem geht. Also wundert mich das nicht, dass dann auch das Rollenspiel von ihm so abgeht, aber viel mehr kann ich nicht dazu sagen, weil ich von Brandon Sanderson wenig gelesen habe.
Nur die Rat der Zeit-Sachen.
Nur die Rat der Zeit-Sachen, die er für Robert Jordan fertig geschrieben hat.
Du liest so viel Fantasy und Science Fiction. Aber das gerade halt nicht. Und deswegen,
Ich lese sehr viel eher abseitig oder nischigere Fantasy und Science Fiction und bin deswegen bei Brandon Sanderson noch nicht gelandet.
Du meinst, du kommst da noch hin irgendwann?
Vielleicht, ja. Wenn ich mehr Zeit zum Lesen habe.
Ja, das kommt auch auf Deutsch, soweit ich weiß, bei Ulysses. Mhm. Weiter.
Das Fallen London RPG. Also ich habe von Fallen London schon oft das gehört.
Du hast das gespielt?
Ich habe es gespielt.
Du hast doch Sunless Sea gespielt, oder?
Ah, du hast recht. Das gehört zu der Fallen London Familie dazu.
Genau, Fallen London war ein Browser-Game schon vor 15 Jahren. Und dann gab es mehrere Spiele, die da Spin-offs waren. Sunless Sea und Sunless Skies. Und ja. Ich habe das nicht gespielt. Was macht man da?
Also bei Sunless Sea fährt man auf einem unterirdischen Meer voller Monster und Bedrohungen und versucht da zu überleben und ein paar Missionen zu erfüllen. Und generell Fallen London geht davon aus, dass London, jetzt wenig überraschend, in einen magischen Untergrund gefallen ist, in dem bizarre Dinge passieren und die Welt voll von, ja, ein bisschen kosmischem Horror, mystischer Magie und dergleichen ist.
Deswegen Sunless. Mhm.
Okay. Genau, weil es alles jetzt unterirdisch ist.
Das ist alles sehr atmosphärisch, ne?
Ja.
Und dazu ein Rollenspiel von Magpie Games, das fast 1 Million auf Kickstarter eingenommen hat, also Riesending.
Von London generell als IP hat ein sehr großes Fandom.
Ja. Also würdest du auch mal reinschauen wollen?
Ja.
Und dann kommt ein Rollenspiel, das ich nicht aussprechen kann.
Temeraire.
Da kommt das Crowdfunding noch, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das war noch nicht. Das ist das Tabletop-Rollenspiel in der Welt von Temeraire von einer Autorin namens Naomi Novik. Weißt du darüber was?
Ich weiß darüber, dass es, wenn ich es richtig verstanden habe, Master und Commander mit Fantasy ist. Temeraire. Nur, dass einer von den beiden Charakteren ein Drache ist.
Aber Napoleon spielt noch. Es sind napoleonische Kriege.
Ja, es sind die napoleonischen Kriege, aber mit Fantasy-Elementen und Drachen. Mhm. Und das ist auch auf meiner To-Be-Read-List, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
Weil das ist ja eigentlich dein Lieblingsspiel.
Das ist eigentlich total mein Ding.
Ja.
Die Zeit und die Seefahrt zu dieser Zeit und dann noch Magie dazu. Aber das ist schon eine ganze Reihe, das ist wieder relativ viel Investment.
Ja, verstehe.
Ja, aber das ist etwas, was relativ weit oben auf meiner To-Be-Read-Liste ist, worauf ich mich freue, was mehrere Leute mir empfohlen haben, dass es mir wahrscheinlich sehr liegen würde. Und mal gucken, vielleicht komme ich dieses Jahr dazu.
Dann soll kommen die zweite Edition vom Masks-Rollenspiel. Also nicht Mask, wie das Spielzeug aus den 80ern, sondern Leute, die Masken tragen, wie Robin, Superhelden.
Mhm. The Between. Monsterjäger im viktorianischen London.
Das beginnt von Penny Dreadful.
Also der Serie Penny Dreadful. Die lauter Penny Dreadfuls, also im Grunde die Groschenromane, die britischen.
Und basierend auf Brentwood Bay. Das ist doch, klingt doch eigentlich gut, oder?
Ja.
Aber sonst weiß ich auch wenig drüber. Und das Godzilla-Rollenspiel soll kommen. Und ich war auch überrascht, als jemand sagte, das Godzilla-Rollenspiel kommt dieses Jahr raus und ich freue mich drauf. Und ich habe keine Ahnung, was man da macht.
Memento Mori, The Old City ist das nächste in der Liste. Das ist auch von Two Little Mice, also den Leuten von Household und Outgunned.
Das ist doch auch wieder was für dich. Weil Memento Mori gibt es schon, aber das ist jetzt die Old City, ist eine Erweiterung dazu.
Mhm. Die Bücher hatte ich, glaube ich, schon in der Hand am Two Little Mice Stand und die sahen ausgesprochen schick aus, aber viel mehr weiß ich nicht darüber. Es spielt im Mittelalter, verbindet gleichzeitig wirklich finstere Teile des Mittelalters, die Pestseuche, die Pestepidemie und übernatürliche Dinge miteinander. Mehr weiß ich nicht, außer dass ich Two Little Mice inzwischen eigentlich ganz gut vertraue, dass sie sehr schöne und sehr stimmungsvolle Spiele abliefern. Ah, es ist ein Kampagnenbuch. Die Illustrationen sind sehr spannend, finde ich, weil sie irgendwo zwischen dem, also bei dem einen, was du gerade gesehen hast, das Design von Dracula, aber der Gary Oldman Dracula, die Drachenrüstung, die legendäre, und Berserk.
Da haben wir Tulsa Doom plötzlich, inklusive des Helms mit two snakes facing each other. Und das Schwert, das er in der Hand hält, ist aber, wäre eine abgelehnte Final Fantasy Skizze, weil es ist zu bescheuert. Oder?
Ja.
Der hat ein Korkenzieherschwert, das ist 3 Meter lang.
Das ist wahrscheinlich nicht wirklich als Schwert nutzbar, sondern einfach als magisches Artefakt.
Invisible Sun, Electric and Indigo. Warum heißt das wie ein Pokémon? Invisible Sun haben wir hier dieses Jahr gespielt, das hast du schon sehr lange rumstehen. Das ist diese schwarze Box gewesen, wo du nicht wusstest, was kaufst du eigentlich? Und so wie ich es verstanden habe, ist das die Neuauflage, die dir sagt, was du bekommst.
Das wäre vielleicht zuträglich dazu. Ich weiß ja inzwischen, was man bekommt.
Ja.
Und die Neuauflage heißt Indigo, was Sinn ergibt, weil man in der Welt Indigo spielt. Also die Theorie ist, dass es eine ganze Reihe verschiedener Welten gibt. Unsere Welt, in der wir jetzt gerade hier sind, ist auch eine davon. Aber die ist nur eine Schattenwelt, die von einer Sonne geworfen wird. Und die anderen Welten, die realer sind, die liegen im Licht verschiedener Sonnen. Und die Indigo-Sonne ist die Sonne der Wahrheit.
Okay.
Das ist die Realität, die eigentliche Realität.
Und wirst du es dir holen oder bist du erstmal auch mal zufrieden mit dem Original?
Also ich bin auch zufrieden mit dem Original, aber ich bin auch neugierig. Insofern schauen wir mal. Ich werde es mir anschauen, was sie da alles bieten und inwiefern ich das eigentlich schon habe oder alles neu ist.
Dann kommt das Spiel namens Doom Spiral, über das ich nichts weiß, also dass es von Elden Ring und Dark Souls inspiriert ist und von Soul Muppet Publishing ist, was ein toller Name ist.
Ja.
Und Cubicle 7 sitzt am Horus Heresy Rollenspiel für, also ein weiteres Warhammer 40k Rollenspiel, das dann eben
30k,
okay, das dann eben diese Vorgeschichte spielbar macht.
Ja, das ist ja eine Zeitebene, die inzwischen schon reichlich auch mit anderem Material befüllt ist, vor allen Dingen Romanen, aber wo es auch Miniaturen und dergleichen zu gibt. Es ist aber nicht meine Zeitebene. Das ist ja das Imperium noch zum Höhepunkt seiner Kraft, in dem Moment, wo es gerade kippt und kaputt geht, ist die Horus Heresy. Aber ich weiß, dass eine Menge Leute sich für diese Zeit sehr interessieren, also kann mir schon vorstellen. Ja,
aber du nicht.
Ist nicht meins.
Ja, verstehe ich.
Ich mag es, wenn es richtig kaputt ist.
Bleiben wir bei einer ähnlichen IP. Das Diablo-Rollenspiel.
Also. Ja, da wird man wahrscheinlich eine Menge Monster töten.
Das Crowdfunding ist angekündigt, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst. Aber ich dachte, ich habe es nur gefunden, dass man sich eintragen kann für die Newsletter. Von Glass Cannon kommt das. Und es ist nicht das erste Diablo-Rollenspiel. Es gab ja schon ein D&D. Setting-Band für Diablo 2000 rum. Aber das ist jetzt ein richtiges Rollenspiel. Es gibt ja genug Lore, die in den Spielen keiner interessiert. Und okay. Der kommt jetzt noch so, wir spielen das für die Story.
Ja gut, also ich meine, die Lore ist nicht so viel weitergehend als die Spiele, weil in der Welt nicht so viel anderes existiert als die Orte, die du in den Spielen besuchst. Aber vielleicht wird ja mit dem Rollenspiel mehr draus gemacht.
Ja. Dann kommt von Cool Mini or Not das Assassin's Creed Rollenspiel. Was mich auch wundert, weil das ist eher ein Brettspiel. Das ist auch was mit ganz vielen Miniaturen. Das ist so ein Hybrid zwischen Brett und Rollenspiel. Ich brauch's nicht. Ich bin sicher, es wird sich gut verkaufen.
Das wird wahrscheinlich
weil die IP
wieder
zieht.
Ja, und ja. Weil die Leute sehen hübsche Minis. Mal schauen, ob das noch funktioniert heute.
Und wo wir dann gerade bei IPs sind, das Attack on Titan Rollenspiel kommt tatsächlich von Panini, also in Kooperation mit Panini auch direkt auf Deutsch. Panini hat ja schon mit Ouroboros versucht, den Rollenspiel Sachen rauszubringen, da waren wir ja ein bisschen beteiligt in der Übersetzung. Und jetzt mit einer bekannteren IP, würde ich sagen. Aber brauchst du das?
Weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht. Es ist die Frage, wen spielt man da, was spielt man da? Und das ist auch ein kurioser Zeitpunkt. Attack on Titan ist jetzt durch.
Ja, und
ist zu Ende erzählt.
Ist auch ein bisschen gecancelt, der Macher, oder?
Ein bisschen, weil er paar unangenehme Dinge gesagt hat, ja. Aber das ist immer schwer nachzuvollziehen, da müsste ich mehr zu recherchieren, genau wie das ist. Aber ich kann sagen, dass es mir ein bisschen den Spaß an der Serie verhagelt hat.
Und es ist mit der Year Zero Engine.
Oh,
also,
okay.
Das ist natürlich, das macht den Einstieg ja einfach.
Mhm. Und man spielt Leute mit den Flügeln der Freiheit auf dem Rücken, also dem Erkundungskor.
Und von den Italienern bei Neat Games entwickelt, die haben auch Fabula Ultima gemacht haben. Okay. Also die kennen sich immerhin aus mit japanischen Krempel. Mhm. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich denke, schau mal rein, oder? Ich finde, bei Panini sollte es kein Problem sein, dass wir da vielleicht mal einen Blick drauf werfen können.
Und ich kenne die IP.
Ja.
Das hilft vielleicht auch.
Und die Regeln.
Und die Regeln.
Also eigentlich brauchst du es gar nicht.
Mit diesen Informationen kann ich selber schreiben.
Eigentlich schon, ja. Und dann ist noch ein kleiner Geheimtipp gewesen, Pico rauskommen, ein Rollenspiel, wo man Käfer und sowas spielt. Also so das große Krabbeln-Rollenspiel.
Das sieht ausgesprochen knuffig aus.
Ja, es hat so einen niedlichen Kinderbuch-Comic-Look. Mhm. Und
klein und knuffig.
Ich denke, es ist wholesome.
Ja.
Und das kann man mit seinen Kindern oder seiner Familie spielen. Hier ist ein Bild von einer Katze, die ein Spielzeugboot auf den Rücken getaped hat, wo dann die Käfer drin wohnen. Also,
die Katze scheint sich sogar darüber zu freuen.
Ja, die Katze ist damit einverstanden. Ich denke, das kann man auch im Auge behalten.
Ja.
Das war ein Crowdfunding. Wie erfolgreich war das? Wissen wir nicht. Doch, $112,000, das ist nicht schlecht.
Ja.
Für so ein kleines Ding.
Das Mausritteralphabet.
Oh ja, stimmt. Darauf freue ich mich auch. Das hatte ich völlig vergessen.
Das wird wieder ein Sammelbändchen. Mhm. Das dann bei System Matters erscheint. die ja auch Dungeon-Alphabet.
Bändchen ist, ist kein Bändchen.
Das, ist das Dungeon-Alphabet ist, hat die
auch das Mausritter-Alphabet wird kein Bändchen. Das wird, ja, das wird ein Brocken, hat doch Daniel okay schon gesagt. Das ist sehr aufwendig gewesen. Und wir werden das auf jeden Fall testen. Also sobald, sobald wir es in die Fingerchen bekommen, wird, wird das hier vorgestellt.
Hm, also ich glaube, die Sachen, auf die ich persönlich mich am meisten freue, ist einmal der Hands of the White Wizard, der Saruman-Band. Mhm. Ein Update für Warhammer und der Die-Meta-Dungeon.
Ich sage, wie gesagt, Midgard. Ich sage auch, entschuldige, das ist nicht originell, aber ich sage auch Die-Meta-Dungeon. Das klingt nämlich einfach fantastisch. Und den Saruman hast du mir jetzt ja auch weggenommen, sozusagen.
Tut mir jetzt leid.
Muss ich was anderes sagen. Es ist tatsächlich nicht Discworld, obwohl ich das sehr liebe. Ich glaube, Twilight Sword macht mich an.
Okay.
Ich bin sehr gespannt drauf.
Und ist von zwei Verlagen in Zusammenarbeit, beziehungsweise Free League bringt es raus, ja, von Two Little Mice, die das, glaube ich, gut hinkriegen werden. Ja. Habt noch eine schöne Nacht. Passt auf euch auf. Und bis dann. Tschüss.
Tschüss.